Wer weiß, was die letzten Worte seines Gebets soeben waren? Sei du in allem verherrlicht. Sei du in allem verherrlicht. Lasst uns Römer 11 aufschlagen. Römer Kapitel 11. Gott sei die Ehre in Ewigkeit, ist mein Titel. Also sei du in allem verherrlicht. Dieser Schluss der ersten 11 Kapitel im Römerbrief enden mit der Verherrlichung, mit der Herrlichkeit Gottes. Lasst uns diese Worte lesen. Ich lese ab Vers 32. Denn Gott hat alle miteinander in den Unglauben verschlossen, damit er sich über alle erbarme. Oh, welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes! Wie unergründlich sind seine Gerichte und wie unausforschlich seine Wege! Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, oder wer ist sein Ratgeber gewesen, oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass es ihm wieder vergolten werde? Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Dies mag uns vielleicht überraschend wirken, aber ist es uns klar, dass die größte Leidenschaft des Herzens Gottes Gott selbst ist? Die größte Leidenschaft des Herzens Gottes ist er selbst. Sein stärkstes Verlangen ist nach ihm selbst. Seine größte Erfüllung findet er in sich selbst. Er ist selbstständig, er ist selbstzufrieden. Hört das sich negativ an? Ja, wenn die Rede von uns wäre, dann ja. Aber er braucht nichts anderes, um zur Zufriedenheit zu kommen. Er hat uns nicht geschaffen, weil er etwa einsam oder gelangweilt oder irgendein Defizit hatte. Nein, er schuf uns, um sich selbst Ehre zu bringen. Dieser Gedanke ist für uns schwierig, denn wenn wir die Bibel öffnen, ist sie an uns geschrieben und für uns geschrieben. Wir gehen auch davon aus, dass es sich alles um uns dreht. Die Geschichten des Alten Testaments machen uns mit großen Menschen vertraut. Die Briefe reden uns an mit ihr und wir, und das schließt uns auch ein. Vielleicht meinen wir, wir wären das Zentrum, der Mittelpunkt, der Dreh- und Angelpunkt. Gott ist es aber. Er ist das Ende aller Dinge. Denn von ihm und durch ihn und zu ihm hin oder für ihn sind alle Dinge. Ihm, nicht uns, ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Und weil sie der Mittelpunkt ihres eigenen Universums sind und sein wollen, weigern sich viele Menschen, sich vor Gott zu knien. Sie wollen das nicht rückgängig machen, was im Garten Eden geschah. Und was geschah dort? Da hat sich der Mensch entschieden, wie Gott zu sein. Aber nicht im heiligen Sinn, sondern, seine Stellung einzunehmen. Da zu sein, wo Gott gehört. Die Selbstverherrlichung stand seither immer im Widerspruch zu der Verherrlichung Gottes, das, wonach Gott immer bestrebt ist. Das heißt, wir beten es auch in dem Vater unser, dass sein Name verherrlicht werde, dass sein Name von jedem Geschöpf bekannt sei. Eben dies ist der Zweck, wofür Gott existiert. Ich will uns heute einen Überblick über die Verherrlichung Gottes in der Bibel verschaffen und darlegen erstens, dass die Ehre Gottes, seine Verherrlichung, der Zweck all seiner Werke ist. Die Ehre Gottes ist der Zweck all seiner Werke. All seines Tuns, können wir vielleicht sagen. Und wenn es so vorkommt, als würde ich aus einer Suchmaschine vorlesen, ist dies davon nicht weit entfernt. Denn es geht ja um seine Ehre, um seine Verherrlichung, um seine Herrlichkeit. Er und Herr und herrlich. Es geht ja auch um seinen Namen. Name ist gleich Ruf, ist auch gleich Charakter. Vor der Schöpfung gab es nur Gott. In letzter Zeit habe ich mir darüber Gedanken gemacht. Es ist mir vielleicht ein bisschen einfacher, mir vorzustellen, dass die Ewigkeit kein Ende hat. Ich meine in der Zukunft. Was für mich schwer mir vorzustellen ist, dass die Ewigkeit auch kein Ende in die andere Richtung hat. Und dann kann man sagen, wann hat Gott denn ganz genau die Welt geschaffen? Es gibt kein nah an dem Anfang oder nah an dem Ende. Und dann kam mir der komische Gedanke, warum hat Gott so lange gewartet? Also so lange wie die Ewigkeit zukünftig dauern wird, also es ist Unsinn, mit diesen Worten die Ewigkeit beschreiben zu wollen. Das geht doch nicht. Also, aber irgendwann, für den ewigen Gott, hat er sich entschlossen, in seinem ewigen Ratschluss, okay, jetzt machen wir die Welt, machen wir das All, machen wir den Menschen. Also, ich krieg's nicht in die Birne, wie man das sagt, aber vor der Schöpfung gab es nur Gott. Und irgendwann in den ewigen Zeiten nahm sich Gott vor zu schaffen. Aber er ist der Gott, der sich nicht ändert. Also war das immer sein Plan. Und also, ich verstehe Gott nicht. Ich muss das ganz ehrlich sagen, aber das habt ihr auch nicht von mir erwartet, dass ich ihn verstehen könnte. Und er tat es für sich selbst. Und da möchte ich beginnen in Kolosser 1 in den Versen 16 und 17. Und ich sage euch, es sei denn ihr sehr flink seid, werdet ihr diese Stellen wahrscheinlich nicht so schnell finden, wie ich sie herunterleiere, aber auf jeden Fall vorlese. Aber wir beginnen mit Kolosser 1 mit den Versen 16 und 17. Und ich möchte, dass wir sehen, dass er alles für sich selbst geschaffen hat. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist. Das Sichtbare und das, wovon wir keine Ahnung haben, das Unsichtbare. Seines Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer, das sind Geister, also Rangordnungen von Geistern, ob böse oder gute, Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Alles ist durch ihn und, was waren die Worte? Für ihn geschaffen. Warum existierst du? Ist das, wofür du lebst, zweckentfremdet? Also, weißt du, Man soll ja keinen Bohrer nehmen und als Hammer einsetzen. Das ist zweckentfremdet. Aber manchmal, wenn man keinen Hammer hat, dann sucht man irgendetwas, ob es ein Schraubenschlüssel ist oder was auch immer das sein mag. Und wozu setzt du dein Leben ein? Also du wurdest geschaffen, um Gott zu verherrlichen. Und wenn du versuchst, mit dir selbst, dich selbst zu verherrlichen, ist das zweckentfremdet. Und seitdem Gott alles gemacht hat, erzählen die Himmel die Herrlichkeit Gottes. Wer weiß, wo diese Stelle ist? Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Buch? Psalm? Psalm Nummer 19. Okay. 119 hat mit dem Wort Gottes zu tun. 19 hat sowohl mit dem Wort Gottes als auch mit der Schöpfung zu tun. Und da steht, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Habt ihr die Sinfonie das Oratorium von Joseph Haydn gehört? Die Himmel erzählen. Okay. Die Himmel erzählen, oh, wie heißt das Oratorium übrigens? Haydns Schöpfung. Okay, Haydns Schöpfung. Wenn ihr das nicht kennt, dann ist es höchste Zeit. Aber wartet bis nach der Botschaft, bitte. Also ihr habt schon einen Vorgeschmack bekommen, als ich gesungen habe. Aber es war ein schlechter Vorgeschmack. Der Nachgeschmack ist besser. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündet das Werk seiner Hände. Es fließt die Rede Tag für Tag, Nacht für Nacht, tut sich die Botschaft kund. Habt ihr in letzter Zeit diese zwei Planeten gesehen am Himmel? So klar und also klarer, als ich sie je nebeneinander gesehen habe. Also ich gehe davon aus, es sind Planeten. Ich denke Venus und Mars, aber ich weiß es nicht. Ich vermute es nur. Aber herrlich. Und wer hat sie dorthin gestellt? Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Und dann hat Gott sich entschieden, aus den vielen Völkern sich auf ein einziges Volk zu konzentrieren. Und es waren nicht die Amerikaner. Er sagte, mein Volk und mir zum Ruhm und zum Lob und zur Zierde ist Israel. Okay. Denn gleich wie, also ich zitiere jetzt aus Jeremia 13,11. Denn gleich wie ein Gürtel an den Lenden eines Mannes anliegt, so habe ich das ganze Haus Israel und das ganze Haus Juda mir angelegt, spricht der Herr, dass sie mein Volk und mir zum Ruhm und zum Lob und zur Zierde sein sollten. Ja, dann steht aber, sie wollten nicht auf mich hören. Aber die Menschen damals hatten sehr schöne Gürtel. Meine ist eher praktisch, damit die Hose hoch bleibt. Aber damals war das aber Zier. Also man sagte, boah, das ist ein wichtiger Mann. Er hat so einen Gürtel. Und Gott sagte, ich habe auch Israel mir angebunden. Und das ist meine Zierde. Also das heißt, ich habe mich geschmückt. Stellt euch vor, also wie soll das denn gehen? Gott, der sowieso schön ist, ziert sich mit einem Gürtel. Und dieser Gürtel, den ich schlecht aussprechen kann, ist aber Israel und Jerusalem. Und er wird sich an diesem unscheinbaren Volk, das für die Welt ein Ärgernis ist, so oft, rühmen und sich mit diesem Volk schmücken. Und er setzt es auch ein als Segen für die Welt. Und das ist es schon und wird es auch weiterhin sein. Eine große Prozentzahl oder Zahl der Nobelpreisträger sind jüdischer Abstammung. Verhältnismäßig Was sagt man? Man boxt über seine Gewichtsklasse. Also dieses kleine Land stimmt schon einiges. Aber das ist Gottes Segen. Nun, dann ging das Land nach Ägypten und es war Zeit, dass das Volk aus Ägypten herauszieht. Aber Pharao hat nicht geglaubt, dass es die Zeit war. Und er wollte das verhindern. Er wollte sie nicht ziehen lassen. Sie haben guten Dienst geleistet. Ich weiß nicht, ob die Pyramiden gebaut haben, aber sie waren schon nützlich in dem Land. Und Gott sagte, ich lese jetzt vor aus 2. Mose 14, Vers 4 und 2. Mose 14, Vers 17. Und ich will das Herz des Pharao verstocken, dass er ihnen nachjagt. Und ich will mich am Pharao und an seiner ganzen Heeresmacht verherrlichen. Als Pharao und seine Soldaten und seine Armee ertrunken war, hat Gott sich an ihnen verherrlicht. Und die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Und sie machten es so. Ich aber sehe, ich will das Herz der Ägypter verstocken, dass sie ihnen nachziehen, dann will ich mich verherrlichen. Sehen wir dieses Thema immer wieder? Er schuf alles, um sich zu verherrlichen. Er wählte ein kleines Volk auch, ein kleines, ausgerechnet ein kleines, damit er mehr Ehre bekommt. Er ließ ein Pharao, ein König von Ägypten, sich dumm verhalten, um Gott selbst Ehre zu geben. Aber das Volk, das aus Ägypten herausgezogen war, versuchte Gott 10-mal. Und dann hieß es in Hesekiel 20, in den Versen 9 und 14, aber ich handelte um meines Namens willen. Ich hätte das Volk ausrotten können, ich habe es aber nicht gemacht. Ich handelte um meines Namens willen, damit mein Name nicht entheiligt würde in den Augen der Heidenvölker. Ja, wenn Gott sein eigenes Volk ausgerottet hätte, hätten die Heiden gesagt, ach, Gott war nicht imstande, sein eigenes Volk zu schonen. Also sagte er, ich handelte um meines eigenen Namens willen. Es hört sich an wie ein Ego-Trip. Aber bitte, habt ein bisschen Geduld mit Gott, denn er hat eigentlich das Recht darauf. Dann das Volk, das hat seinen König nicht wirklich anerkannt und wollte einen Menschenkönig haben, wie die anderen Nationen. Oh, wir wollen einen König haben, wie die anderen Nationen einen König haben. Und sie verlangten auch nach einem König. Und Gott hat sie nicht verstoßen. Warum nicht? Um seines großen Namens willen. 1. Samuel 12, die Verse 20 bis 22. Um seines eigenen Namens, um seines großen Namens willen, hat er sein Volk wiederum nicht verstoßen. In Römer, jetzt sind wir im Neuen Testament, steht, dass die Menschen unentschuldbar sind. Ich lese euch jetzt die Verse 18 bis 23 vor aus Römer 1. Römer 1 ab Vers 18. Es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Sie halten die Wahrheit auf durch ihre eigene Ungerechtigkeit. Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Was kann man über Gott wissen, auch ohne Bibel? Zum Beispiel in Vers 20. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft, also Gott ist ewig, er hat eine große Macht, ewige Kraft, und Gottheit, Das ist kein Mensch, der das alles gemacht hat. Das muss ja Gott sein. Eine andere Erklärung ist mangelhaft. Seine ewige Kraft und Gottheit wird seit Erschaffung der Welt, seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen. Wenn die Menschen nur darüber nachsinnen würden, müssten sie erkennen, es gibt einen Gott, er ist ewig, er ist kräftig und er ist nicht wie alles andere. Er ist Gott, er ist in einer Klasse für sich. Sodass sie keine Entschuldigung haben. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn, was? Doch nicht als Gott geehrt. Das ist unser Wort. Ehre, verehren, verherrlichen, Ehre. Sie haben Gott nicht geehrt. Gott erwartet von den Menschen, dass sie die Natur betrachten und nicht zu dem Ergebnis kommen, es muss ja Mutter Natur eine große Schöpferin sein. Oder die Evolution. Das ist alles aus dem Nichts geworden. Also wann haben wir je gesehen, dass aus dem Nichts etwas wird? Wir wissen, das passiert nicht. Und doch glauben die Menschen daran. Und sie nennen das Evolution. Die höhere Entwicklung. Zusätzliche Informationen. Alles wird geordneter. Komplizierter. Also, und was sehen wir eigentlich? Den Zerfall? Eine Tendenz, die Gesetze der Natur sagen uns, Energie wird nicht geschaffen, sondern es wird alles zerlegt in kleinere, nicht so geordnete Formen. Es muss ein nicht geschaffenes Wesen, ein nicht geschaffenes Wesen dafür verantwortlich sein, das nicht erhalten sein muss, weil von dem Wesen alle Energie, alle Information ausgeht. Das heißt, wir müssen eigentlich sagen, Gott, du bist der Schöpfer, ich ehre dich. Aber was machen wir? Ja, gut, in dieser Stelle heißt es, anstatt den Schöpfer Ehre darzubringen, dem Schöpfer, haben sie kleine Götter geschaffen, aus Holz geschnitzt, aus Stein gemeißelt, oder wir heutzutage einfach unsere Vorstellung. Und sie geben Gott nicht die Ehre. Anstatt dem Schöpfer Ehre darzubringen, verherrlichen sie die Schöpfung. Und die Schöpfung ist schon herrlich, aber sie deutet auf den Schöpfer hin. Anstatt die Natur zu, anstatt, dass wir die Natur anhimmeln oder anbeten, sollten wir den Schöpfer anbeten. Heutzutage beten viele Menschen die Natur an. Und die größte Tragödie würde sein, wenn die Natur irgendwie leiden würde oder irgendetwas nicht mehr existieren würde. Ich halte es auch nicht für gut, wenn Tiere aussterben, aber das ist ja immer der Fall gewesen, seitdem, auf jeden Fall seit der Sintflut. Und sie sind bestrebt, die Erde zu erhalten, weil das für sie quasi ihr Gott ist. Sie sollten den Schöpfer anbeten und ihm danken für die Schöpfung. Sie ist zwar grausam, fressen und gefressen sein oder werden, aber das ist auf die Sünde zurückzuführen. Am Anfang sagte Gott, es ist alles sehr gut, sehr gut. Und wir sehen immer noch, nicht nur ein wenig davon, wie gut die Natur ist. Ja gut, ich sehe, dass ich aber zu langsam vorankomme in dieser Botschaft, aber wir reden von der Herrlichkeit Gottes und das ist ein großes Thema. Gott ist in allen Aspekten herrlich und wir haben erst nur 7 Dinge erwähnt. Deshalb gebe ich Gas, trete auf den Gaspedal. Deshalb kam der Herr Jesus Christus, weil die Menschen den Schöpfer abgelehnt haben. Und er kam, um den Vater zu verherrlichen. Und in Johannes 17,4 heißt es, ich habe dich verherrlicht. Jesus war der Einzige, der immer nur den Vater verherrlicht hat. Ich habe dich verherrlicht auf Erden. Ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Das können du und ich nicht beten, dass wir immer nur den Willen Gottes getan haben. Aber Jesus betete am Ende seines Lebens, ich habe das Werk, das du mir zu erledigen gegeben hast, und ich habe dich immer verherrlicht. In Epheser lesen wir in dem ersten Kapitel, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, er hat uns gesegnet mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, für sich selbst, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, damit die Menschen sagen, wow, was für einen herrlichen, was für ein herrlicher Retter. Ist das nicht sagenhaft? Er hat mich geliebt, obwohl ich so schlecht bin. Ich springe ein bisschen nach vorne. Ah ja. Und er hat uns auch eine Aufgabe gegeben. Und es heißt, dass wir gute Werke aufweisen sollen, nicht um errettet zu werden, aber es heißt, so soll euer Licht leuchten vor den Leuten. Also Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen. Warum? Damit sie uns preisen? Nein. Und euren Vater im Himmel preisen. Warum sollten wir gute Werke tun? Damit die Menschen Gott preisen und sagen, wow, die Gotteskinder, sie benehmen sich wie ihr Vater. Und er bekommt die Ehre. Und dann beten wir, und es heißt, und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit, was? Der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Warum beten wir? Unter anderem, damit Gott die Ehre bekommt. Nicht, dass wir immer alles bekommen, was wir wollen, aber wir beten dafür und sagen, Gott, wenn das dich verherrlichen würde, dann bitte tu es. Wir suchen deine Ehre im Gebet. Und in 1. Korinther heißt es, denn ihr seid teuer erkauft, darum verherrlicht Gott in eurem Leib. Sogar mit unserem Leib sollen wir Gott verherrlichen. Dann heißt es, geht und tragt Frucht. Und Jesus sagte in Johannes 15, Vers 8, dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Willst du den Vater verherrlichen, dann werde sein Jünger, sein Nachfolger und trage für ihn Frucht. Dadurch wird Gott verherrlicht, mein Vater verherrlicht, dass ihr nicht nur ein wenig, viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Ja, selbst bei der Arbeit sollen wir Gott Ehre bringen. 1. Petrus 4,11. Alles, was wir im Dienst tun, sollen wir ihm zur Ehre machen. Aber, Entschuldigung, ich habe das falsch gedeutet. 1. Petrus 4, Vers 11, das geht ja um Dienste in der Gemeinde. Und es gibt die Dienste am Wort. Und es gibt dann, ja, was kann man sagen, Dienste in der körperlichen Arbeit. Nicht jeder ist ein begabter Redner. Nicht jeder, der redet, ist so begabt. Aber wenn jemand redet, heißt es hier 1. Petrus 4,11, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht. Warum? Damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Also das heißt, wenn ich hier stehe und predige, soll er die Ehre dafür bekommen. Wenn ihr nicht predigt, aber andere Dienste tut, soll er die Ehre dafür bekommen. Ihm sei die Herrlichkeit, damit in allem Gott verherrlicht wird. Ja, soll selbst das Essen und Trinken, 1. Korinther 10, Vers 31, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles. Wozu, Eric? Amen. Amen. Zur Ehre Gottes. Genau. Okay. Na, wenn ihr gegen Gott seid, dann werdet ihr bei diesem Vers finden. Okay. Jetzt seid ihr wieder wach. Denn in 1. Thessalonicher 1, in den Versen 9 und 10 steht, dass wir den Sohn aus dem Himmel erwarten, und dann heißt es, er kommt und straft. Aber warum kommt er? Es heißt, um verherrlicht zu werden und um bewundert zu sein. Wenn Jesus Christus zurückkommt und die Erde bestraft, tut er das, damit er verherrlicht wird. 1. Thessalonicher 1, 9 und 10, wenn ich die richtige Stelle habe. Und 2. Thessalonicher, deshalb hat es nicht Sinn gemacht. Danke. 2. Thessalonicher 1, 9 und 10, das schlage ich auf, weil ich das falsch in meinen Notizen hatte. 2. Thessalonicher 1, 9 und 10. Ja, gut. Diese werden Strafe erleiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Kraft. An jenem Tag, wenn er kommt, wenn er kommen wird, um verherrlicht zu werden in seinen Heiligen und bewundert in allen denen, die glauben. Wenn der Herr Jesus Christus zur Erde zurückkommt, werden die Gläubigen ihn verherrlichen und ihn bewundern. Und das ist ein Grund, warum er zurückkommt, um das zu erleben. Ich könnte weiter und weiter und weiter lesen, aber ich will eigentlich andere Wahrheiten erläutern. Und deshalb möchte ich schnell zu einem anderen Punkt gehen. Und ich möchte Gott auch ein bisschen in die Verteidigung nehmen. Punkt 1, wenn ich das zu Ende, übrigens, ich glaube, wir haben 14 Punkte gesehen und es waren 28, okay. Ich habe mit euch ein bisschen Erbarmen gehabt. Wenn ihr Gott anbeten wollt und ihn bewundern wollt, dann könnt ihr von mir die Notizen bekommen und das in eurer stillen Zeit dann genießen und praktizieren. Aber dies war der Zweck, all der Werke Gottes, damit er die Ehre bekommt. Und wir freunden uns mit diesem Gedanken nicht an, weil wir uns klein vorkommen. Und wir streben uns dagegen. Aber warum? Es ist auch, weil, wenn wir es machen würden, wäre es selbstsüchtig. Boah, so ein Egoist. So ein selbstzentrierter Egoist. Und das wird uns übrigens auch verboten. Wir dürfen das nicht. In Philipper 2, Vers 4 heißt es, wir sollten nicht auf das eigene schauen. sondern das auf das, was des anderen ist. Das war schlecht zitiert. Philipper 2, Vers 4, da steht, jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Ja, warum erwartet Gott das von mir, aber er tut es nicht? Ist der der große Heuchler? Natürlich nicht. Für Gott, aber nur für Gott, denn er ist der Einzige, für den es angebracht ist. Also Punkt 2, dies ist der einzige Zweck, der für Gott angebracht wäre. Es wäre ungerecht, wenn er eine größere Leidenschaft hätte als er selbst. Wenn es für uns heißt, wir sollten dem Bilde Christi gleich sein, dann ist das aber bedingt. Es wäre für ihn verkehrt, denn es gibt nichts Höheres als Gott, wenn er etwas anderes, ja, was verherrlichen würde, dann wäre das ein Geschöpf und das wäre Abgötterei, das wäre Götzendienst. Und das kann natürlich Gott nicht tun. Es gibt nicht einmal etwas wie er, ganz davon zu schweigen, größer oder höher als er. Es wäre verkehrt, wenn ein Geschöpf das Ende aller Dinge sein wäre. Aber Gott ist das Ende, Telos. Er ist das Ende aller Dinge. Für ihn und zu ihm hin. Er ist der Zweck aller Dinge. Und wenn er etwas anderem einen höheren Wert beimessen würde, käme das dem Götzendienst gleich. Gott muss sein eigenes Ziel sein. Es ist aber das, was die jeweiligen Personen der Gottheit haben, füreinander haben und unterstützen. Der Sohn ist zur Erde gekommen, warum? Um den Vater zu verherrlichen. Johannes 17,4, Johannes 12, Vers 28. Der Vater verherrlicht den Sohn, Johannes 17,1 und 5. Und der Heilige Geist verherrlicht den Sohn. Es ist eine gegenseitige Verherrlichung. Und damit wir vielleicht erkennen, das ist für uns auch gut, sage ich, es ist das, was unser bestes Interesse im Blick hat. Als Mose in 2. Mose 33 sagte, Gott, zeige mir deine Herrlichkeit. Er wollte etwas sehen. Und Gott hat ihm etwas zu hören gegeben. Und wovon war die Rede? Als Gott seine Herrlichkeit hörbar werden ließ, war es unter anderem, der reich ist an Erbarmen. Das heißt, wenn Gott seine Herrlichkeit sucht, endet das in Erbarmen über dich. Du sollst am besten darüber froh sein, dass Gott seine eigene Herrlichkeit sucht. Denn seine Herrlichkeit ist sein Charakter. Und weil er so ist, wie er ist, erbarmt er sich deiner. Das war das, was wir in Römer gelesen haben. Er erbarmte sich über die Nicht-Juden. Er wird sich über die Juden erbarmen. Und wie sah sein Erbarmen aus? Überraschenderweise hat er sie für schuldig gefunden. Im Unglauben. Er hat sie eingesperrt, hat gesagt, rein damit, Tür zu. Ihr seid eingesperrt, ihr seid Ungläubige. Und jetzt befreie ich euch. Das ist Erbarmen. Wenn sie nicht weggesperrt wären, würden sie sich nicht als schuldig erkennen. Sie würden denken, ich bin berechtigt auf das Leben. Aber Gott sagt, nein, seid ihr nicht. Und jüdisches Volk, mit Verlaub, bei aller Liebe, ihr seid ebenso ungläubig wie die Nichtjuden. Und ich sperre euch auch ein. Ihr seid ja auch schuldig. Und jetzt bin ich der große Held. Und ich öffne das Tor und die Tür des Gefängnisses und ich befreie euch und alle erkennen, wow, Erbarmen. Und wer bekommt die Ehre? Ich bin aus dem Gefängnis gelaufen. Nein, nicht du, der dich befreit hat. Gott bekommt die Ehre. Die Herrlichkeit eines Wesens ist das, was es besonders macht. Die Herrlichkeit einer Frau kann ihre Schönheit sein. In Korinth steht ihr langes Haar. Okay. Ein Athlet, seine Herrlichkeit könnte seine hervorragende Kraft sein. Im Alten Testament steht, eines Mannes Herrlichkeit ist seine Fähigkeit, ein Vergehen zu übersehen. Väter, wenn du ein Vergehen bei deinen Kindern oder deiner Frau, wenn sie das Toastbrot verbrennt oder was auch immer, ja, deine Ehre besteht darin, dass du ein Vergehen übersiehst. Die Herrlichkeit eines Adlers mag vielleicht sein, dass er so hoch fliegen kann oder die Herrlichkeit des Meeres seine Tiefe. Und bei Gott ist seine Herrlichkeit seine Wesenszüge und vor allem seine Gütigkeit, seine Güte. Natürlich ist alles, was er tut, gut. Selbst seine Gerechtigkeit ist gut. Selbst die Strafe ist gut. Aber davon ist nur wenig die Rede, sondern der Schwerpunkt liegt da auf Erbarmen. Er rechtfertigt die Schuldigen nicht, aber erbarmt sich über sie. Okay. Und der letzte Punkt, und es ist nur wenig. Okay. Der dritte Punkt, das größte Verbrechen ist, wenn wir ihn um seine Ehre bringen wollen oder bringen. Alles existiert für Gott. Und er darf sogar seine eigene Ehre suchen. Und wenn er will, kann sich über dich erbarmen oder er kann dich verstocken und bestätigen in deinem Unglauben. So oder so wird er Ehre bekommen. Und ich hoffe, du wirst an ihn glauben und ihn so verherrlichen. Aber wenn du dich weigerst und nicht an ihn glaubst, wird er trotzdem die Ehre bekommen durch deinen Unglauben, durch die Strafe, die du erleiden musst, ewiglich. Aber er sucht seine eigene Ehre. Und jetzt ist das größte Verbrechen, wenn wir ihn um seine Ehre bringen wollen. Es ist der größte Raub, es ist der größte Stolz, es ist der größte Trug, weil wir uns für etwas halten, was wir nicht sind. Es ist die größte Veruntreuung, es ist der größte Verlust. Du hattest die beste Chance, ihm, dem größten Wesen, zu verherrlichen, Ehre zu bringen. Und anstattdessen hast du dich selbst verherrlicht. Es ist die größte Frechheit, die größte Undankbarkeit. Verdient auch die größte Verdammnis und Strafe. Weil das größte Verbrechen verdient die größte Strafe. Ist also die größte Not der Menschen, deine größte Not, ist, dass du Gott nicht die Ehre gibst und deshalb in so einer großen Gefahr bist. Aber es ist der beste Grund, um Buße zu tun, um dich umzukehren. Hey, erkenne nur, ich lebte bisher zweckentfremdet. Ich hätte eigentlich Gott verherrlichen müssen. Ich habe das nicht gemacht. Oh, was für ein Schuldner bin ich. Ich bin verurteilt. Aber Gott bietet selbst mir Erbarmen an? Wow, dann ist das die größte Chance. Die Möglichkeit der größten Umwandlung die es überhaupt gibt. Es ist deine größte Gelegenheit. Aber andererseits, wenn du die Herrlichkeit Gottes selbst annehmen und akzeptieren willst, ich meine für dich, das ist das Schlimmste, aber verherrlichst du ihn, akzeptierst seine Stellung, gibst ihm gerne die Ehre, die ihm gebührt. Wenn du ihn wirklich liebst für das, was er ist, wenn du ihn quasi und seine Herrlichkeit in deine Arme schließen würdest und diese Herrlichkeit anhimmeln würdest, sie preisen würdest, wenn du dafür leben würdest, für seine Ehre, wenn die Herrlichkeit Gottes und seine Ehre deine Motivation zum Leben wäre, auch deine Kraft wäre, würdest du, es war ein langer Vorsatz, aber würdest auch du von der Knechtschaft der Sterblichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes befreit sein. Du lebst für den Tod. Du lebst, aber du bist tot, weil du Gott keine Ehre gibst. Aber wenn du seine Ehre dann als deines Lebensziel nimmst, für ihn lebst, ist das befreiend. Auf einmal kannst du das erfüllen, wofür es dich gibt. Wozu das Leben überhaupt, ist die große Frage der Menschen. Wozu lebe ich? Und manche sagen, die Antwort ist, ich lebe kurz und ich lebe für mich. Und es gibt auch YouTube kurze Videos und sie ermutigen dazu, hey, du wirst so schnell vergessen, wenn du stirbst. Innerhalb eines Monats wird deine Frau wieder lachen über ein lustiges Programm im Fernsehen. In einem Jahr kann man dein Grab nicht mehr finden und so weiter. Also, lebe für dich. Nein. Für Gott bist du nicht vergessen. Lebe für ihn. Er wird es lohnen. Er wird es belohnen. Es gibt womöglich in diesem Raum heute und online Menschen, die Gott seine Herrlichkeit strittig machen. Sie wollen das haben, was nur sein eigen ist. Darf ein Mensch Gott berauben? Du fragst dich vielleicht, worin habe ich ihn beraubt? Indem du ihm seine Ehre vorenthältst und für dich selbst beanspruchst. Du bist dein eigener Götze. Du entthronst Gott. Und das soll in der Ewigkeit gut gehen? Das ist Hochverrat. Diese Worte des Apostels Petrus an einen Zauberer namens Simon in Apostelgeschichte 8 passen ganz gut zu deiner Situation. Dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott. So tue nun Buße über diese deine Bosheit und bitte Gott, ob dir die Tücke deines Herzens vielleicht vergeben werden mag. Denn ich sehe, dass du in Fesseln der Ungerechtigkeit steckst. Du bist versklavt, angekettet. Gott möchte dich befreien. Und für uns, die wir den Herrn lieben und ihm gehören, gilt, das Höchste deines Lebens ist die Herrlichkeit Gottes. Ebenso zu lieben und nach ihr zu trachten. Ist das die größte Freude deines Lebens? Stehst du morgens auf und willst Gott Ehre geben mit deinem Leben? Wie gesagt, Römer sagt, obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen. Und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Wenn du für dich lebst, ist das nicht herrlich. Das ist eine Verfinsterung. Und das ist, wie Gott die verlorene Welt einschätzt. Diese Beschreibung sollte bei uns, seinen Kindern, niemals zutreffen. Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ja. Ich habe ein Lied ausgesucht, wovon Andy nichts weiß. Und das ist, gib Gott die Ehre. Jungs, wenn ihr vielleicht das aktivieren könnt rechtzeitig. Ansonsten findet man das auch in dem grünen Buch. Gib Gott die Ehre. Vielleicht auf Seite 12 in dem Impact-Buch. Und wenn Andy da ist, werden wir das dann gemeinsam singen.
Und ob ihr das glaubt oder nicht, aber gerade eben, bevor er das gesagt hat, Nummer 11 in grünen Liederbüchern, habe ich das gleiche ausgesucht, während ich noch übersetzt habe. Gib Gott die Ehre. Lass uns das Lied singen.
Gib Gott die Ehre, gib ihm den Ruhm, gib Gott die Ehre. Sein Tun, gib Gott die Ehre, gib sie ihm gern, lasst uns anbeten den ewigen Herrn. Ehre, Ehre sei Gott, Ehre, Ehre sei erschallen in Lied und Wort. Gott schützt die Seinen, er ist unser Gott. Ehre, Ehre sei Gott.
Ehre für immer sei ihm.